Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Wir sind heute hier in die Nähe von Graz, in die Steiermark gereist. Ganz konkret sind wir in Mellach. Das ist eben ungefähr 15, 16 Kilometer, knappe 20 Kilometer in der Nähe von Graz. Und wir besuchen den Heimo Ecker Eckhofen. Wirklich ein Mensch, und deswegen sind wir hier, ein Vordenker der Energiewende, jemand, der eben Energie neu denkt, mit einem großen, eigentlich weltweit dem größten Wärmespeicherprojekt, was hier entwickelt wird. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Heimo, bei uns im Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für deinen Besuch.
Ja, also wir freuen uns wirklich sehr, dass du uns hier empfängst, weil du eben ein echt spannendes Projekt hier am Start hast. Etwas, was, ich glaube, man kann wirklich sagen, weltweit bisher in dieser Dimension noch nicht geplant wurde. Ich würde dich bitten, dass du es mal kurz beschreibst. Also, aber der Anfang von allem war, du hast hier bereits eine ganze Reihe von Energieprojekten umgesetzt, hast Wasserkraftwerke laufen, hast eine schwimmende PV-Anlage und jetzt planst du in deinem eigenen Basaltsteinbruch den weltweit größten Wärmespeicher für die Wärmeversorgung von Graz. Erläuter uns doch mal bitte, was du da ganz konkret, was dieses Projekt beinhaltet.
Ja, das Projekt besteht aus der Umnutzung eines bestehenden Steinbruchs. Es ist ein Bergbau, der ja gut 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser fassen kann. Und den wollen wir ja umbauen zu einem Wärmespeicher. Und auch Flächen rundherum nutzen, um mit thermischer Solarenergie diesen Speicher im Sommer aufzuheizen und im Winter die Wärme wieder auszulagern in das Grazer Wärmenetz, nachgeheizt mit Biomasse und mit Wärmepumpen. Und damit hoffen wir, ein Drittel der Grazer Fernwärme bereitstellen zu können.
Also das heißt, die Dimension ist ja wirklich ungefähr 20 bis 27 Hektar, die ihr außenrum, die du dir schon an Flächen gesichert hast, ne?
Ja, es sind eigentlich fast 60 Hektar, weil wir zwischen 22 und 25 Hektar Kollektorfläche hier installieren wollen. Und da gibt es natürlich eine Verhältniszahl, um hier auch ausreichend Platz dazwischen zu haben. Wir wollen hier die Biodiversität auch unterstützen und die Ackerflächen dann umnutzen, die wir hier nutzen, zu Wiesen, zu extensiv genutzten biologisch bewirtschafteten Mähweiden und deswegen dieser große Flächenbedarf. Ja, und damit circa im Jahr letztendlich brutto bis zu 400 Gigawattstunden Energie bereitstellen mit dem Gesamtsystem.
Wie ist es denn, wenn man so ein Projekt das erste Mal denkt? Also als du diesen Steinbruch gesehen hast, als du die Möglichkeit gesehen hast, den zu erwerben, hattest du da direkt diese Vision, dass da so ein riesiger Wärmespeicher entsteht für Graz, war dir klar, dass das notwendig ist, wenn man die Wärmeversorgung für die größte Stadt der Steiermark oder zweitgrößte Stadt Österreichs, glaube ich, ne, wenn man die dekarbonisieren möchte, dass man genau sowas braucht?
Ja, also die interessante Frage. Ich habe den Steinbruch 2019 erworben und eine der Nutzungsideen war also dieser Wärmespeicher. Es gab nämlich in Graz schon 2014 ein Projekt, das aber nicht umgesetzt werden konnte, aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit. Die Flächen rundum konnten nicht akquiriert werden. Das nannte sich Big Solar Graz. Gab es dann noch einen zweiten Anlauf, ging dann leider schief.
Da warst du aber dann nicht involviert, oder?
Nein, ich war hier nur interessierter Zuseher. Mhm. Und dieses Projekt im Hinterkopf, da war mir klar, da gibt's das kann noch laufen. Wir haben hier ja gewisse Vorteile vom Standort. Wir sind sehr knapp an der zentralen Fernwärmeversorgung von Graz mit dem Projekt. Zwar doch einige Kilometer weit weg, aber knapp am sogenannten Backbone oder an der Hauptwärmetransportleitung, also nur 4 Kilometer entfernt und damit und mit den vielen Flächen rundum, die nicht verbaut sind, noch kein Baudruck hier herrscht, war klar, dass wir hier sehr gute Rahmenbedingungen haben, naturräumliche Rahmenbedingungen, aufgrund der bestehenden geologischen Struktur, der Dichtheit des Systems, der Fluss, der vorbeifließt, aus dem man das Wasser entnehmen kann, in kurzer Zeit für die Füllung des Speichers, ja, und die Nähe zur Leitung und also eigentlich optimale Voraussetzungen.
Diese topografische Speziallage, einerseits eben der Anschluss an die Infrastruktur, die du gerade benanntest, aber man braucht ja auch einen Basaltsteinbruch. Oder könnte man auch, ich komme aus Mainfranken, da gibt es Muschelkalk und auch jede Menge Steinbrüche, aber da wäre es schwieriger umzusetzen.
Ja, ne? Also es gibt natürlich Unterschiede. Also man kann das Ganze auch auf dem grünen Feld planen, also den klassischen Erdbeckenspeicher. Hat dann natürlich das Thema relativ großer Flächenverbrauch, wenn man hier natürliche Böschungswinkel schütten muss. Und auch zum Teil Grundwasserthematiken, da soll er nicht aufgewärmt werden. Das heißt, da müsste man wieder isolieren oder ausreichend weit wegbleiben. Das sparen die uns. Also wir haben hier ein dichtes Umfeld, weil dieser Basalt selbst, der hat eigentlich keine große Relevanz, außer dass er steile Flanken ermöglicht, die jetzt schon quasi im Abbau gesprengt wurden und damit relativ wenig Oberfläche letztendlich mit sich bringt. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Volumens-zu-Oberflächen-Verhältnis, ein sehr hohes und damit auch wenig Wärmeverluste. Aber im Kalkstein müsste man das abdichten. Das heißt also, auch andere Steinbrüche kämen hier in die Wahl. Allerdings, wir sind natürlich dicht, sonst andernfalls müsste man es abdichten. Ist aber kein großes Thema, also ist kein Red Flag-Kriterium.
Aber es war einfach trotzdem mal jetzt dieses riesige Loch, diesen Krater, ja, den gab es einfach schon mal.
Genau.
Und so kam es dann zu der Idee. Und auch nochmal von der Dimension, was ich jetzt recherchiert habe, bitte korrigiere mich, ist das, was du planst, ungefähr 10-mal größer als der nächstgrößte Wärmespeicher, den es bisher schon gibt? Oder ist das so die grobe Dimension?
Ja, also mal 7 kann man sagen. Aber es wird jetzt auch einer gebaut mit 400.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Das wäre dann, da wären wir nochmal knapp das Vierfache. Also es ist einiges im Laufen und es gibt auch Projekte sicher, die größer sind. Allerdings glaube ich, dass wir hier schon relativ weit fortgeschritten sind. Und es ging mir aber auch nicht darum, jetzt das größte Projekt zu haben, sondern es war naturräumlich so gegeben. Und damit stellte sich die Frage nicht anders. Also kleiner zu machen, macht keinen Sinn, dann wäre es teurer geworden, spezifisch teurer. Und nachdem alles da ist und die Wärme ja jedenfalls abgenommen werden kann, war die Zahl für uns genau passend.
Das ist jetzt nochmal so ein anderer Punkt. Also wir sind jetzt nicht hier und du hast jetzt eine große Idee und vielleicht könnte und man sollte mal. Aus dem Stadium seid ihr lange raus, wenn ich es richtig verstehe. Ihr habt Genehmigungen oder Teile der Genehmigungen. Ihr habt euch die Flächen gesichert, also zumindest die Optionen auf diese 60 Hektar, die dann diese 27 oder 20 Hektar Solarfläche ergeben. Ihr habt auch Vorverträge oder Verträge mit der Energie Steiermark, ne, die für die Fernwärmeversorgung von Graz zuständig ist. Und da habe ich auch mal geschaut, also Graz wird ja bereits zu 60% mit Fernwärme versorgt. Und das soll nochmal stark ausgebaut werden, weil Graz einfach auch sich committed hat bis 2040. Ich habe auch die Zahl 2035 gesehen, aber ich glaube 2040 ist jetzt die aktuelle Zahl, die Wärmeversorgung dekarbonisiert zu haben. Also da gibt es auch ambitionierte Ziele, wo ihr ein wichtiger Baustein sein könntet, ne?
Ja, ich glaube, wir passen gut in diesen Dekarbonisierungspfad, der ja verbindlich vorgegeben ist. Wobei Verbindlichkeit, man weiß, in der Politik ist immer relativ, je nach ja, Leidensdruck und Opportunismus. Aber wir gehen davon aus, dass wir hier einen guten Platz haben. Das wurde uns auch bescheinigt. Wir sind hier ja ganz vorne in diesem Pfad benannt. Wir haben auch vieles erreicht, was notwendig ist, um dieses Projekt umzusetzen. Natürlich gibt es immer die drei Kernthemen, technische, wirtschaftliche, rechtliche Baureife. Von zivilrechtlich haben wir eigentlich alles, was wir benötigen. Wir haben alle Flächen. Wir haben einen ja, 27 Jahre währenden Wärmeabnahmevertrag, der nur mehr aufschiebend bedingt ist mit Dingen, die wir, die in unserer Sphäre liegen. Das heißt also Bewilligung und Finanzierung und damit haben wir mal eine Gewissheit, dass, wenn das Projekt ja umsetzungsreif ist, wir es auch bauen können und die Wärme gut anbringen, sage ich mal. Mhm. Und so gesehen, von den Bewilligungen her ist es komplex. Wir haben jetzt 2 Jahre gebraucht zur Feststellung, ob wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung benötigen. Das wurde jetzt rechtskräftig beschieden. Im Jänner 26 war auch ein großer Meilenstein, dass wir das jetzt nicht benötigen. Wir wären zwar umweltverträglich, sage ich mal auf alle Fälle, nur dauern diese Verfahren sehr lang. Und und jetzt haben wir schon 2 Jahre gewartet, bis wir mal die Feststellung hatten, welches Verfahren überhaupt für uns zuständig ist oder welches für uns angewandt werden muss. Und jetzt sind wir froh, dass wir jetzt die Einzelverfahren abwickeln können, haben schon einige eingereicht und ja, jetzt noch Flächennutzungsplan, Flächenwidmungspläne, Themen, die politisch getrieben sind. Aber ja, wir sind gut dran.
Da kommt dir ja auch zugute, dass du einerseits Jurist bist, JUS, wie man in Österreich sagt, studiert hast, und andererseits bist du Elektrotechniker. Ne? Also du deckst sowohl die technische Komponente als auch diese in dem Fall sicher sehr wichtige juristische Komponente mit ab. Kannst du uns als Elektrotechniker nochmal so ein paar technische Spezifika geben, wie das Setup genau aussehen wird? Also einerseits Solarthermie, was dieses riesige Volumen erwärmen wird, und andererseits aber auch, wollt ihr auch mit Biomasse nachheizen, wenn du vielleicht mal diese Rahmendaten mal so ganz grob für die Experten, aber auch für die sowas zum ersten Mal hören, erklären könntest.
Das sind ja Themen, die weniger die Elektrotechnik als vielleicht mehr Thermodynamik und Physik im Allgemeinen betreffen, aber auch das ist ein Thema, das mich schon seit Kindheit interessiert und damit fühle ich mich da auch sehr wohl. Wir haben hier das Projekt grob in 2 Teile getrennt. Für einen Teil bin ich mit einem Partner, Juniorpartner, der allerdings schon mehr Erfahrung hat als ich in Großprojekten, hier dran. Das ist also der Wärmespeicher mit den Solarkollektoren und mit der Technikzentrale, die Großwärmepumpen beinhaltet, mit den Wärmetauschern, so dass wir hier mit dem Ziel, dass wir das Wasser jedenfalls immer auf 90 Grad wärmen können. Der zweite Teil, das ist die Biomasse. Die Biomasseheizung, hier haben wir einen erfahrenen Partner, der in der Biomasse-Nutzungskaskade gut verankert ist mit der Papierindustrie, die bei uns auch recht stark ist, sodass gut sichergestellt ist, dass die Biomasse verfügbar ist und dass auch Biomasse verwendet wird, die in der Nutzungskaskade nicht mehr für eine stoffliche Verwertung nutzbar ist. Das ist ja auch wichtig, dass wir hier nicht in Konkurrenz zur stofflichen Nutzung gehen, sondern Reststoffe verwerten. Und wir arbeiten allerdings zusammen, das heißt also, wir sind nahezu am selben Standort. Das ist auch dem Umstand geschuldet, also dem Gesamtsystem. Vielleicht erklärend, einleitend, Graz hat ein relativ altes Fernwärmenetz, also alt konzipiert, natürlich auch viele neue Leitungen, aber ist auf eine Temperatur im Vorlauf zwischen 90 und 120 Grad ausgelegt, je nach Außentemperatur. Der Rücklauf hat so um die 60 Grad Temperatur. Wir wollen den Speicher zwischen 30 und 90 Grad bewirtschaften. Das heißt, wir wollen auch also hier 60 Grad Spreizung hier schaffen. Dazu, um eben auch eine Kapazität von ca. 100 Gigawattstunden in einem Ladezyklus hier zu gewährleisten. Und diese Kapazität ist eben proportional zur Spreizung. Und diese hohen Temperaturen können wir im Vorlauf nicht liefern mit unserem System. Da würden wir die Wärmepumpen in Bereichen fahren, in COP-Bereichen, die sehr unwirtschaftlich wären, das heißt also hohe elektrische Energieansatz benötigen würden. Ach, vielleicht vorausgesetzt, also wir haben hier elektrische Wärmepumpen, elektrisch angetriebene Wärmepumpen und keine Absorptionswärmepumpen, die passen leider nicht zu unserem Konzept. Das heißt also, wir fahren hier unseren Speicher mit 30-90 und heizen den über den Sommer auf, und im Winter werden die 90 Grad mit den Wärmepumpen gehalten. Das heißt, wir kühlen dann den Speicherboden sukzessive ab auf 30 Grad und heizen auf 90 konstant. Damit haben wir auch die Möglichkeit, die Biomasse besser zu nutzen. Wir haben durch unsere Konzeption mit diesen 30 Grad den großen Vorteil, dass wir, anders als sonstige Biomasseheizwerke für solche Netze üblich, auch das Rauchgaskondensat, also das heißt die latente Wärme des Wasserdampfs nutzen können und so nochmals ca. 20% der Biomasse weiter nutzen können. Mhm. Darum auch die räumliche Nähe.
Und so wie ich es verstehe, bedeutet das doch dann, ihr habt einerseits diese Solarthermie, dann eben offensichtlich die Großwärmepumpen, dann das Biomassekraftwerk, was jeweils eben modular oder optional dazugeschalten wird. Und das Ganze erheizt eben diesen riesigen Wasserspeicher, der auch so ein schwimmendes Dach hat, ne, damit die Wärme auch nicht nach oben aus kann. Und diesen Ladezyklus, den, wie stelle ich mir das vor? Also heizt der nonstop das Fernwärmesystem? Oder seid ihr irgendwie zweimal im Jahr im Winter dann zuständig für die Wärmeversorgung von Graz? Oder wie?
Ja, also das ist natürlich eine wichtige Frage. Wir haben mit der Energiesteiermark, also einem Wärmeabnehmer, vereinbart, dass wir ein Wärmeprofil bekommen, immer 36 Stunden im Voraus. Das heißt, Temperaturen und Wassermengen vorgegeben sind, allerdings nur in der Heizsaison, die bei uns definiert ist, Mitte Oktober bis Ende April. Das heißt, wir sind im Sommer kein Lieferant, wäre zwar von Solarenergie seitig, wäre es günstig, aber es passt nicht zum Gesamtsystem, weil in Graz gibt es genug Abwärme, industrielle Abwärme, die vordergründig genutzt werden muss. Das heißt, wir lagern immer ein die Solarenergie in unseren Speicher, heizen den einmal im Sommer auf und liefern dann im Winter relativ konstant die 90 Grad und die Fernwärme fährt quasi dann die Spitzen dazu, die Wärmespitzen. Und während dieses Prozesses holen wir uns dann wieder die Kondensatwärme quasi in den Speicher. Das heißt, es gibt dann auch intersaisonale Ladezyklen, sodass wir jetzt berechnet circa 1,5 Ladezyklen pro Jahr fahren. Das ist nicht viel. Das heißt also, wir haben ein großes Speicherverhältnis zur Solarthermieanlage. Macht die Sache ja natürlich spezifisch teuer, die Wärme dann. Allerdings gibt es keinen Kompromiss dazu. Das heißt, es gibt keine bessere Lösung für das Grazer Wärmenetz. Und in Summe ist es dann doch wieder günstig.
Also das heißt, das liegt nicht daran, dass man da nicht mehr abnehmen will, sondern man kann einfach nicht, das wird nimmer nur auf diese 1,5 Ladezyklen rauslaufen. Und die sind aber trotzdem auch profitabel zu betreiben.
Es ist profitabel zu betreiben. Es gibt auch Potenzial mit Power to Heat. Also wir haben auch im Winter Zeiträume, wo man vielleicht auch nachheizen könnte mit elektrischer Energie direkt oder über Wärmepumpen, die dann vielleicht außerhalb des optimalen COP-Bereichs betrieben werden. Dann, wenn es Energieüberschüsse gibt im elektrischen Netz. Wir haben den Riesenvorteil, wir sitzen 1,5 Kilometer weg vom größten Umspannwerk der Steiermark, wo 380 kV Leitungen mit jeweils 2 Systemen, also ich sage jetzt mal im Gigawattbereich hier, uns versorgen könnten. Und das heißt, wir sind hier, könnten hier als Energiehub eine tolle Rolle spielen. Das ist ein Potenzial, dass man hier durchaus abgreifen könnte. Das ist aber Zukunftsmusik und ist jetzt im Moment kein Planungsszenario, weil wir es nicht einpflegen können in unser Wirtschaftlichkeitsmodell.
Also ich glaube, wir haben jetzt mal so ganz grob die Rahmendaten schon ganz gut umrissen. Auch dieses Power to Heat fand ich jetzt nochmal spannend. Nochmal abschließend für die Experten. Ich verstehe es so, ihr habt Wärmetauscher. Das heißt, nicht dieses Wasser, das erhitzte Wasser fließt in das System, sondern eigentlich hier gibt wirklich nur die Wärme ab, die dann eben dieses im Fernwärmesystem zirkulierende Wasser wieder erhitzt. Ne? Und ihr nutzt das Wasser aus der Mur, wo kommt das Wasser her und wie wird das, wie muss ich mir das vorstellen? Wird das irgendwie chemisch aufbereitet? Ja, oder?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben mehrere Wasserkreisläufe. Wir haben zunächst den Kohl-gemischten Kreis für die Solarthermieanlage, wo wir ja auch Minusgrade im Stillstand bewältigen müssen. Dann haben wir einen Reinwasserkreis für die Tauschzyklen, Wärmepumpe, Biomasseanlage, Kondensationskreis und Wärmespeicher. Und dann haben wir den Wärmespeicherkreis. Der Wärmespeicherkreis ist quasi Flusswasser gespeist aus dem Flüsschen Kainach. Das ist also ein Zubringer, der sehr nahe der Mur liegt und direkt an unserem Grundstück vorbeifließt. Die Kainach führt 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde im Mittelwasserabfluss und wir zapfen hier für die Beladung 5% dieses Mittelwasserabflusses ab und hätten das dann in 34 Tagen befüllt, quasi Nebenschauplatz. Wollen dieses Wasser grundsätzlich nicht behandeln, wollen das so drinnen lassen. Es ist relativ arm zum Glück. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir hier Lösungs- und Fällungsprozesse in den Wärmetauschern beachten. Hier auch Abreinigungsprozesse haben, hier auch Messtechnik ausreichend vorgesehen haben, ausreichend Redundanzen vorgesehen haben, dass wir Wärmetauscher dann wegschalten können, ohne Beeinträchtigung der Systemparameter. wir brauchen doch also für die Einlagerung eine Wärmetauscherleistung von 150 Megawatt, für das Raustauschen in das Wärmenetz ca. 60 Megawatt, weil wir mit der Biomasse, die 40 Megawatt liefern sollen, 100 Megawatt garantieren müssen für die Lieferung. Und hier gibt es die Herausforderung, dass wir das Wasser nicht zu sehr aufbereiten wollen. Einerseits, damit es auch wieder in den natürlichen Kreislauf ohne Probleme zurückgegeben werden kann irgendwann, aber auch um hier nicht den Steinbruch selbst abdichten zu müssen, beziehungsweise um nicht Sättigungspunkte zu verschieben. Wir stehen ja in Kontakt mit dem umliegenden Gestein und auch mit dem Mergel, der die Sohle des Steinbruchs bildet. Mergel ist hochkonsolidierter Schluffleben mit hohem Kalkanteil.
Der spezifisch dann hier in der Gegend ist, oder ist das grundsätzlich so?
Naja, spezifisch hier in der Gegend, weil wir hier der Basalt ist eingelagert, kann man sagen, in einem Sedimentbereich. Der Paratethys, das sind also neogene Sedimente eines Meeres, das noch damals Verbindung hatte mit dem Roten Meer. Darum gibt es bei uns auch Fossilien noch, die quasi mit dem Roten Meer, mit der Roten Meerfauna übereinstimmen. Und die Meeressedimente sind eben ja tendenziell in diesem Fall kalkhaltig und bilden auch quasi das steirische Becken aus, das sogenannte steirische Becken. Und ist also hier spezifisch, ist zum Glück dicht. Aber wenn man hier das Wasser, und hier komme ich wieder zurück zur Frage, hier entkalken würde und komplett, Heizungswassernorm gemäß aufbereiten würde, hätten wir erhöhte Lösungsprozesse im umliegenden Gestein. Und hier versuchen wir hier eher am Sättigungspunkt zu sein, der allerdings natürlich auch instationär ist, weil der von der Temperatur abhängt. Also Silikate gehen in Lösung, je wärmer das Wasser ist, Carbonate, also Kalkkarbonate, Magnesiumkarbonate fällen aus bei erhöhter Temperatur. Also hier gibt's tricky Effekte und die schon untersucht werden und die wir natürlich hier gut berücksichtigen müssen. Und
nur mal, dass ich es für mich als nicht so tief drin steckt in diesen chemischen, aber auch technischen Prozessen. Also eigentlich kann man sich doch vorstellen wie einen großen Wasserkocher, den ihr in diesen Steinbruch einbaut. Und der dann eben ja diese Wärme dann immer wieder kontrolliert nach außen abgibt, nach einem festen Wärmeprofil, was er mit der Energiesteiermark ausmacht. Aber so mal ganz grob für die jetzt nicht als Energieexperten, sondern als interessierte Laien zuhören, das ist im Prinzip das, was ihr vorhabt. Und dieser Deckel des Wasserkochers, der schwimmt einfach oben auf dem Wasser selber. Und dieses Wasser, das zapft ihr einmal ab und das bleibt dann für den Rest dieses Projektes da drin. Also das ist so das gesamte genau. Für Laien erklärt, würde ich sagen. Ne?
Das ist es. Also es ist ein sehr simples System. Also wir lagern Wärme in einen Puffer ein und lagern es wieder aus unterschiedlichen Quellen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Temperaturen. Haben hier also für die Be- und Entladeeinheit auch natürlich müssen wir die Möglichkeit gewährleisten, dass wir auch unterschiedliche Temperaturen abgreifen können, um gute Wirkungsgrade zum Beispiel zu fahren bei den Wärmepumpen. Also es ist durchaus dann noch etwas Arbeit zu tun, auch so im technologischen Konzept, aber es sind also alles logische, physikalisch nachvollziehbare Prozesse, die wir hier für uns nutzen. Und das ist es. Und auch der Deckel selbst, also wir isolieren vielleicht auch eine Nebenaussage, also wir isolieren nur den Deckel und das heißt, und die Flanken und die Sohle wird nicht isoliert. Dennoch, von den Wärmeverlusten her, bleiben ca. 50% Wärmeverluste über den Deckel. Der hat einen U-Wert von ca. 0,15. Und über die Flanken und die Sohle, flächenmäßig größer, haben wir hier aber durch die Mächtigkeit des Gesteins oder der geologischen Schichten auch einen kleineren U-Wert.
U-Wert?
U-Wert heißt also der Wärmedurchgangskoeffizient, also Watt pro Quadratmeter und Delta Kelvin. Und damit haben wir hier pro Jahr oder man kann es eigentlich auch gesamt nennen, weniger als 5% Verluste im Speicher. Das heißt, also Speicherwirkungsgrad, wenn man das so sagen kann, ist über 95%. Vom Gesamtsystem ist der Wirkungsgrad noch höher.
Also um im Bild zu bleiben, könnte man sagen, ihr habt einen Wasserkocher, der auch gleichzeitig eine Art Thermoskannenfunktion hat, ne?
Genau. Also es ist gut isoliert. Wir nutzen auch den Vorteil, dass die Oberfläche nur mit dem Quadrat der Abmessung steigt, das Volumen zur dritten, wenn man jetzt von der eindimensionalen Länge breite Höhe ausgeht. Das heißt, je größer ein Speicher ist, desto effizienter also wird er, desto weniger Wärmeverluste hat man pro eingelagerter Wärmemenge.
Sehr gut. Also ich glaube, damit habe ich das Projekt gut umrissen. Ich hoffe, unsere Hörer können es auch gut nachvollziehen. Jetzt würde mich interessieren, ich weiß, dass dir ja auch das Thema Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit sehr wichtig ist. Und klar, ihr leistet damit jetzt einen wichtigen Beitrag für diese Wärmewende, für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, in dem Fall von Graz. Und mich würde aber noch interessieren, das Projekt selber, wie würdest du das denn so im Umweltkontext oder im Nachhaltigkeitskontext einordnen? Du hast schon angedeutet, die Solarthermieanlagen werden Agri-Solarthermie-Systemen betrieben oder wie achtet ihr darauf, dass da möglichst wenig ins biologische oder in das Umweltsystem eingegriffen wird?
Ja, ich glaube, dass wir hier sehr gut liegen mit unserem Projektkonzept, aber auch nochmals aufgrund dieses besonderen Standorts. Wir haben hier ja mehrere Schutzgüter, wenn man das so sagen kann, die dann runterdekliniert eine Umweltverträglichkeit im weiteren Sinn definieren. Wenn man jetzt vom Flächenverbrauch her sich ansieht, wir bewegen uns auf einem in einem ja, Umfeld mit einem bestehenden Steinbruch. Das heißt, Wasserspeicher selbst ist jetzt eine Mondlandschaft, durchaus auch reizvoll, sage ich jetzt auch für Subventionspflanzen und aber dennoch keine unberührte Natur, sondern eher das Gegenteil. Dann haben wir noch den Bereich Technikzentrale, Biomasse, Heizwerk, Kutlager. Das ist also unser Umschlagplatz, der jetzt als für den Bergbau als Umschlagplatz genutzt wird. Also auch eine Kieswüste, Steinwüste. Und die Flächen rundum, die wir benötigen für die Solarthermieanlage, sind aktuell intensiv genutzte, konventionell genutzte Flächen für tendenziell 90% mehr Maisanbau. Also wir haben keine Wiesen oder ja Blumenwiesen, die wir hier umnutzen, sondern Flächen, aus denen wir von der Biodiversität nach der Richtung unseres Vorhabens mehr herausholen können als jetzt. Das heißt, hier haben wir jedenfalls eine positive Bilanz. Wir pflanzen dann alle Felder auch ein mit Hecken, haben keine Zäune, weil es keines Berührungsschutzes bedarf. Das heißt, es ist eigentlich ökologisch eine starke Aufwertung. Arbeiten mit Punktfundamenten, also mit Rahmen, Stahlfundamenten, die man auch wieder rausziehen kann, rückstandsfrei. Das heißt, auch hier haben wir, sollten wir keine Beeinträchtigung haben, im Gegenteil. Und auch natürlich, wenn man jetzt die Emissionen betrachtet aus Verbrennung und aus Verkehr, auch hier gibt es eigentlich eine negative Bilanz, weil wir jetzt durch den Bergbau mehr Emissionen hier verursachen, mehr Verkehr induzieren. Das heißt, also auch hier gibt es eine Verminderung. Das heißt, das Projekt selbst im Vergleich zum Status quo ist auf so gut wie allen Ebenen eine Verbesserung und damit riecht aus meiner Sicht nichts dafür, aber ich bin natürlich der Projektinitiator und gefärbt und bin aber gerne offen für kritische Meinungen.
Das ist ja der eine Punkt, was macht ihr hier vor Ort? Aber dann ja eben auch, ihr ersetzt ja eben bisher noch CO2-intensive Wärmeerzeugungsvarianten. Also insofern ist es ja doppelt positiv. Mich würde jetzt interessieren, also auch gerade bei Maestro, wir arbeiten ja auch viel jetzt an so BESS, also Batterie-Energiespeichersystemen. Das ist in Deutschland zumindest gerade wirklich ein ganz großes Thema. Da gibt es viele Projektentwickler, die auch große Projekte entwickeln. Aber eben ein Wärmespeicherprojekt habe ich jetzt zumindest so nicht auf dem Schirm in Deutschland, nicht ansatzweise in dieser Dimension, die du hier planst oder die ihr hier plant. Was gab's denn, woran liegt das? Seid ihr da einfach jetzt Pioniere, die, wenn die es jetzt zeigen, dass da kontinuierliche Cashflows erzeugt werden, dass eine zuverlässige Wärmeversorgung für eine Großstadt über sowas möglich ist? Brecht ihr da jetzt gerade oder reißt ihr da jetzt gerade die Denkhürden ein? Oder woran liegt's, dass du da noch einer der wenigen oder eigentlich, wenn man ehrlich ist, der Einzige ist, der in diesen Dimensionen so ein Projekt gerade plant?
Also es gibt sehr viele Projekte, auch in Deutschland. Einige wird man vielleicht nicht kennen, weil sie noch nicht publiziert sind, weil Menschen das noch nicht verlautbaren wollen und das Ei noch etwas ausbrüten möchten. Es gibt auch zuletzt in Betrieb gegangene Projekte, Mehldorf und Pracht, die in diese Richtung gehen. Es gibt in Rostock, glaube ich, ein Projekt. Es gibt sehr viele Firmen, die sehr engagiert sind in der Thermodynamik. Wir lassen uns auch unterstützen von einigen deutschen Firmen, die Speicherdeckeltechnik anbieten. Also es gibt sehr viel rundum, sage ich mal. Also da sind wir jetzt nicht Pioniere. Wir sind, glaube ich, getrieben oder ich war es zumindest, weil dieser Standort, der hat danach gelächzt und diese Nähe eben zu dieser, starken Leitung, die ein paar hundert Megawatt Wärme transportieren kann, dann die weltpolitischen Rahmenbedingungen, so tragisch sie auch sein mögen. Also es sind immer viele Faktoren, die letztendlich sowas entstehen lassen. Und es ist ja auch noch nicht fertig. Das heißt, es kann auch noch scheitern und dann ist der Nächste da, der mit dem größten Projekt irgendwie kommt. Das heißt, also ich würde es jetzt nicht daran festmachen, aber es ist eine Summe von Umständen, die das jetzt zu dieser Reife gebracht haben, die es jetzt hat.
Wenn du dazu vielleicht auch nochmal was sagen kannst, also ihr seid in den Genehmigungsverfahren schon relativ weit, ihr habt also Vertragspartner sowohl für den Aufbau als auch für dann die Abnahme. Was sind so die nächstgrößeren Hürden? Als du mich vorhin hier rumgeführt hast, war ich im Projektbüro, da war ordentlich Druck auch auf dem Kessel, weil ihr jetzt EU-Förderung beantragt, ne? Also wenn du das vielleicht mal skizzieren kannst.
Ja, also wir sind auch davon getrieben, einen guten Wärmepreis anzubieten. Das ist auch notwendig, weil wir hier letztendlich in einen Utility-Versorger hier anspeisen und der muss natürlich auch leistbare Preise anbieten, die keinen Bürgerkrieg auslösen in Graz, sondern auch hier tragbar sind. Wir haben deshalb ganz bewusst auch circa eine Förderquote von 30% eingepreist für unsere Errichtung. Wir sind auch, vielleicht ein Nebensatz, auch stark Investitionskosten getrieben vom Wärmepreis her. Also unsere Anlage kostet zunächst viel, hat wenig Betriebskosten. Das unterscheidet uns natürlich von einem bloßen Biomasse- oder Gasheizwerk. Da kostet der Bau wenig, aber die Betriebskosten sind hoch. Das heißt, alles, was wir hier in den CapEx, das heißt also in den Baukosten einsparen können oder nicht weiter verrechnen müssen, drückt auf den Wärmepreis. Ja, und hier sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wir diese Förderungen einwerben. Wir haben auch schon signifikante Förderungen bekommen, also eine Projektentwicklungsförderung der EU. ELENA nennt sich die mit 3 Millionen Euro. Allerdings risikobehaftet, das heißt, wenn aus dem Projekt nichts wird, dann muss ich es zurückzahlen. Das ist auch, verbessert nicht unbedingt die Schlafqualität. Und dann noch zusätzlich eine Großspeicheranlagenförderung, eine nationale, auch 12 Millionen Euro. Auch sehr wertvoll. Und jetzt arbeiten wir gerade mit Hochdruck an der EU-Innovationsfonds-Förderung, die am 23. April, das heißt in 2 Tagen eingereicht werden muss und ohne Nachbesserungsmöglichkeit. Das heißt, da muss das Ding sitzen und sehr konsistent sein. Hochperformant, die größte Umweltförderung weltweit. 17% schaffen es dann auch durchzudringen mit ihren Anträgen. Das heißt, wir sind in einem Umfeld, wo wir immer damit rechnen müssen, es nicht zu schaffen. Wir wollen es jedenfalls versuchen, nutzen natürlich auch den Erkenntnisgewinn, den man in dieser Förderung, in dem Antrag macht. Und der Rest sind nationale Förderungen. Und ja, da sind wir jetzt genau. Das ist also ein nächster großer Schritt, der für die Finanzierung wichtig ist. Das nächste ist die Flächenwidmung oder die Raumordnung. Hier gibt es ein Sonderverfahren, das wir hier angeregt haben, eine sogenannte Sonderstandardverordnung. Das ist ähnlich wie in Deutschland der Flächennutzungsplan. Und da geht es darum, die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass man Bauwerke in die Landschaft stellen kann. Und das ist quasi für das Bauverfahren relevant. Wir haben allerdings nicht nur Bauverfahren, sondern auch Wasserrecht, Naturschutzrecht, Bergbaurecht für den Abschluss des Steinbruchs und Gewerberecht, also um auch die Betriebsanlagen genehmigen zu lassen, wo dann auch die Emissionen betrachtet werden, sonstiges. Das heißt, aber das sind alles, ich sage jetzt Hausübungen, also nichts Unschaffbares. Also wir sind nicht im Naturschutzgebiet, Wasserschutzschongebiet, wo diese Dinge jedenfalls ausgeschlossen werden. Ich glaube, wir würden sogar in diesen Gebieten schaffen, weil wir hier ja keine signifikanten Verschlechterungen durch unser Projekt befürchten müssen.
Also das heißt 30% vom Gesamtvolumen. Ich habe jetzt mal, was man so recherchieren kann, habe ich Zahlen zwischen 250 und 270 Millionen ungefähr Gesamtvolumen gelesen und dementsprechend dann 30% Förderung sind dann irgendwas 70, 80 Millionen wahrscheinlich, 80, 90 Millionen, die ihr durch öffentliche Förderung bekommt. Und zum einen die Frage, stimmt dieses Gantt, diese grobe Zahlenskizze? Und wie hoch ist denn so der Anteil, den du oder deine Partner dann einbringen? Ich vermute mal, so ähnlich bei jeder Projektentwicklung müsst ihr auch einen gewissen Anteil an Eigenkapital mit einbringen.
Ja, also das sind sehr spannende Fragen. Das erste Zahlengerüst entspricht den jetzt zu erwartenden Größenordnungen. Das heißt, Investitionssumme zwischen 250, 270, Fördersumme, denke ich so 70, 75, vielleicht 80, je nachdem, was man alles hinzuzählt. Wir haben ja auch eine Leitung dann zu bauen, aber das macht unser Projektpartner. Das heißt, für diesen Teil bin ich nicht zuständig. Also unser Förderteil macht circa gut 50 Millionen aus bei 185 Millionen Investment. Dass man das abschätzt, ist ein bisschen weniger als 30%, weil wir Grundstücke und sonstige nicht förderbare Dinge hier wieder rausrechnen müssen. Also die 30% meinte ich jetzt vom quasi förderbaren Volumen. Das unterscheidet sich vom Gesamtinvestment. Die Finanzierung selbst, ja, die Projektentwicklung, die wird wohl, abgesehen von dieser Förderung, die wir bekommen haben, wird zur Gänze jetzt von uns selbst finanziert. Da gibt's also noch niemanden, der hier gerne einsteigt. Ist auch klar. Wir sind in einer Hochrisikophase. Und das heißt, und jetzt auch noch hoffnungsgetrieben. Und Hoffnung ist nicht unbedingt quantifizierbar. Man kann zwar quasi mit Risikobewertungen, risikomathematisch jetzt ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, es zu realisieren oder die Wahrscheinlichkeiten zu scheitern und daraus, um für einen Venture-Kapitalgeber auch hier den eine Vergütung jetzt zu versprechen. Letztendlich ist unser Ziel, das Projekt mit ca. 25% Eigenkapital zu stemmen, also jetzt der abzüglich Förderung. Und das soll gewissen Anteil von mir und von meinem Partner, der hier eben, wie schon vorher erwähnt, große Erfahrungen hat. Er war auch 10 Jahre Aufsichtsratspräsident der Verbundgesellschaft, des größten österreichischen Energieerzeugers, hat er selbst ein Netz und ja, sehr untriebig. Und gut politisch vernetzt, sehr wichtig. Ich bin zwar ein politischer Mensch, aber war nie Teil der Politik. Und unser Teil wird sein, unser Ziel ist es, dass wir am Projekt ca. 30% halten können. Das heißt, also vom Gesamtinvestment brauchen wir ca. 32 Millionen oder 30 Millionen Eigenkapital und davon wieder 30%, also 10 Millionen, blieben dann von uns zu stemmen. Und ich glaube, also ich weiß, dass ich das mit der Einbringung des Speichergrundstückes bewerkstelligen kann. Das Speichergrundstück hat diesen Wert aus dem Steinbruchbetrieb heraus und ist auch immer spannend, weil es natürlich da Überschneidungen gibt. Ich mehrere Hüte aufhabe. Einerseits der bin, der quasi den Steinbruch dann einbringt in die Projektgesellschaft, als Tierverkäufer oder Einbringer bin auf der anderen Seite. Dass er hier natürlich schauen möchte, dass ich einen guten Preis bekomme. Auf der anderen Seite natürlich für die Gesellschaft schauen muss, dass wir Dinge günstig einkaufen. Hier haben wir uns geeinigt, dass wir hier den Wert ansetzen, den es hat bei jetzigem Fortbetrieb. Damit verdiene ich nichts quasi durch die Einbringung, sondern erst quasi in der Projektentwicklung. Und ja, sind also viele spannende Kollateraleffekte, die da mit zu beachten sind in diesen Überschneidungen und Schnittstellen.
Und wenn ich das jetzt dann richtig eins in eins zusammenzähle, seid ihr relativ weit in diesem dieser Entwicklungsvorbereitung. Das heißt, ihr werdet jetzt irgendwann demnächst mit diesen Risikokapitalgebern, wie auch immer die institutionell aussehen, sprechen. Die finanzieren dann diese Aufbauphase. Und dann typischerweise würde sowas in so einen Infrastrukturinvestor gehen, so einen Pensionsfonds oder.
Also es gibt sicher strategische Investoren, es gibt Finanzinvestoren. Ich muss sagen, ich habe erst spät damit begonnen, hier in diesen Dimensionen zu denken, weil es mir als Freak, sage ich mal, ums Projekt gegangen ist. Irgendwann ist es natürlich notwendig, sich um diese Dinge zu kümmern. Ich wollte die Energie dann dran setzen, wenn wir quasi das Projekt auf Schiene gebracht haben, um eben hier mit wenig, sage jetzt, Unsicherheiten hier auf den Markt zu gehen. Das heißt, auch schon gute Unterlagen vorlegen zu können. Und es wird sicher, je weiter wir gediehen sind, je stabiler dann der Betrieb ist, desto eher findet man dann natürlich konservative oder Investoren mit konservativen Verzinsungswünschen. Die würden für so ein Infrastrukturprojekt natürlich gut passen, weil wir einen sehr langfristigen Abnahmevertrag haben. Die die Anlage selbst normalerweise werthaltig sein müsste, weil wir hier wenig Verbrauch, also technische Abnutzung haben, also Solar-Collector-Anlagen halten sehr lange. Der Speicher ist ja in der Geologie, hält sehr lange, also der Deckel muss irgendwann saniert werden. Aber das ist eingepreist natürlich in die Maintenance, in das Finanzmodell. Also es lässt sich an und für sich gut rechnen, sobald man in Betrieb ist. Wir haben eine Mindestabnahmemenge, das ist auch ganz wichtig, eine DKB-Menge mit dem Wärmeabnehmer, sodass wir auch also mindestens mit diesen Mindestabnahmemenge als Worst Case auch rechnen können. Also es sollte passen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es mal darum, auch wenn wir die Notwendigkeit sehen und es jetzt sich schon anbietet, einen Partner auch hereinzuholen, der noch in der Projektentwicklung vielleicht dabei ist. Es ist nicht zwingend, das würde meine Bequemlichkeit erhöhen und meinen Schlaf verbessern, aber das Projekt würde nicht daran scheitern.
Mhm. Abschließende Frage. Ihr habt ein ganz tolles Video produziert, finde ich. Also ich empfehle, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, was es eigentlich auch sehr gut verdeutlicht, was ihr da vorhabt. Und da war es, fand ich es auch beeindruckend, wen ihr da schon so an, also so zum Beispiel ein dänisches Ingenieurbüro, die eben europaweit scheinbar so die Experten sind. Kannst du mir noch so ein paar Namen nennen, die ihr in eurem Projektumfeld schon kontraktiert habt? Auch damit man sieht, da ist jetzt nicht irgendein Spinner, der sein Bestes gibt, sondern ihr habt wirklich das Who is Who in dieser Szene hier in der Steiermark versammelt, um da jetzt ein Exempel zu statuieren, so kommt es mir vor, oder diesen Durchbruch für diese großgedachten Wärmespeicherprojekte umzusetzen.
Ja, also wir stehen in Kontakt mit so gut wie allen, die jemals Großspeicher oder größere Speicherprojekte umgesetzt haben. Vielleicht kurze Vorgeschichte. Ich habe dazu auch zum Glück einen sehr guten Mitarbeiter hier akquirieren können oder ja überzeugen können, dass er bei uns mitmacht. Er hat letztes Jahr sein Doktorat beendet für Großwärmespeicher, numerische Simulation von Großwärmespeichern in geologischen Strukturen, hat bei vielen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Damit konnten wir sehr viel Know-how und Partner zusätzlich einwerben. Der dänische Ingenieur, den du angesprochen hast, das ist der Morten van Bobach. Der war bei Aalborg CSB beziehungsweise bei Arcon Sandmark. Das waren oder sind Unternehmen, beziehungsweise zum Teil waren Unternehmen, die hier die ersten Speicher gebaut haben in Dänemark. Und der hat kennt alle Speicherdeckelgenerationen und die Besonderheiten und auch die Fehler, die bis jetzt gemacht wurden. Die letzte Generation hält schon sehr lange, zum Glück sehr gut. Von den Know-how-Trägern, da gibt's die Firma Rambol, die ist also auch aus Dänemark, hat in Deutschland auch eine sehr gute Tochter.
Bauen zum Beispiel auch den Fehmarnbelt-Tunnel, ne? Also die sind Spezialisten für Großprojekte europaweit, sind die die ganz Großen. Ja.
Dann G-Quadrat, die machen jetzt gerade den finnischen Speicher mit 400.000 Kubikmeter, ein tolles Unternehmen. Dann Lieferanten von Spezialfolien wie Solmax, die jetzt in Rechlin Testspeicher bauen, also in Mecklenburg-Vorpommern. Weiter Stelka Energy, also die sich mit Thermodynamik beschäftigen und für uns das quasi thermodynamische numerische Modell erstellen und kalibrieren, so dass wir alle in der Konzeption und im Betrieb alle Betriebsfälle mit einem digitalen Zwilling, wo so gut wie alle Parameter, Trägheiten, Wärmeübergangswiderstände, COB-Kennfelder von Wärmepumpen, also alles integriert ist, inklusive Einspielen von Meteonormdaten, sonstigem, sodass wir auch quasi das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten sehr gut simulieren können und auch dann für den Betrieb dann schon auch hier das immer nachkalibrieren und justieren können, um die Energieressourcen hier optimal einzusetzen. Wen haben wir noch? Es gibt ein paar Solarkollektorhersteller. Die kommen alle aus Europa, nicht aus China. Es ist zu transportintensiv und es ist sehr materiallastig. Also darum sind wir hier auch in Europa angesiedelt. Und von den Wärmepumpen her gibt es nicht sehr viele, aber doch einige, also von MAN, die Tochter, und Johnson Control, um ein paar zu nennen, die hier, dann Siemens natürlich.
Die MAN-Tochter baut ja in Deutschland auch gerade die größte Großwärmepumpe, soweit ich weiß, einen Fluss.
Genau.
Großwärmepumpe. Ja. Okay, spannend. Abschließend jetzt noch zu diesem Projekt. Mich würde dann jetzt noch ein bisschen was zu deinem biografischen Hintergrund interessieren. Aber wenn jetzt jemand, eine unserer Zuhörerinnen, sich überlegt, Mensch, tolles Projekt. Ich als Unternehmer würde mich da gerne beteiligen. Suchst du da tatsächlich auch Partner, die bei sowas einsteigen? Oder ist das jetzt einfach schon zu weit fortgeschritten, als dass man da noch irgendwelche mittelgroßen Tickets rausgibt? Wird das automatisch an institutionelle Investoren gehen? Oder wie macht es Sinn, dich anzuschreiben, will ich damit fragen?
Ja, gute Frage. Also diesen Gedanken habe ich mir noch nicht gestellt. Wir haben hier die Besonderheit, dass die Energie Steiermark als Abnehmer, der ist natürlich wichtig, dass das Ding gut funktioniert. Wir haben auch im Wärmeabnahmevertrag eine Change of Control-Klausel, womit sichergestellt sein muss, dass das Ding in guten Händen bleibt, weil wir dann doch wenn wir in Betrieb gehen, ein substanzieller Lieferant sind. Das heißt, da darf nichts einer Willkür Dritter unterworfen sein. Das heißt, deshalb habe ich das jetzt noch nicht so als Publikums-KG durchgedacht. Natürlich, um jetzt hier ganz offen zu sein, also wenn mir jetzt einer 1 Million sponsert, wäre es jetzt sehr hilfreich in der Projektentwicklung, ist aber jetzt nicht anzunehmen und dazu braucht es Prozesse und Sicherstellungen und sonstiges. Also das heißt, also in der jetzigen Phase, in den nächsten Wochen wird es noch mal heiß hergehen, aber so für den Betrieb haben wir nicht sehr viel Potenzial frei. Wir stehen in guten Gesprächen mit Unternehmen, die wiederum wahrscheinlich wenig Interesse hätten, wenn das zu crowdy wird, die eben auch Verantwortung tragen. Natürlich wäre alles kombinierbar, also verantwortungsvolle Investoren gibt es auch hier im normalen unternehmerischen Bereich, im Gegenteil, insbesondere dort. Aber ja, jetzt im Moment nichts angedacht.
Okay, verstanden.
Aber wenn jemand mit einer super Idee kommt, gerne
sprechen.
Also ich bin immer freundlich gewesen, das ist nicht Teil meiner Natur. Versuche immer konstruktiv, mir die Dinge neu zu überlegen. Das ist auch notwendig, wenn man hier in mehreren Handlungssträngen in zukünftigen denken möchte, um hier dann letztendlich dann die beste Alternative zu suchen.
Verstanden. Bayern sagt man, übers Reden kommend leidsam.
Ja.
Aber insofern
sorgt man bei uns auch.
Also anschreiben kein Fehler, aber ihr seid eigentlich schon relativ weit und wollt einen gut strukturierten Cap-Table, wenn ich es richtig verstehe. Und okay. Mich würde jetzt noch zum nochmal interessieren, du bist jetzt ja nicht irgendwie ein Anfänger, der jetzt hier gleich mal groß gedacht hat, sondern du hast dich eben Schritt für Schritt in diese Projektdimensionen weiterentwickelt. Ich habe es im Vorfeld so ein bisschen recherchiert. Du hast es mir auch jetzt im Vorgespräch mal so ganz grob erzählt. Du stammst aus einer landwirtschaftlich geprägten Dynastie, kann man sagen, und hast dann letztlich über ein Kieswerk, was du entdeckt oder ein Kiesabbaufeld, was du entdeckt hast, so deine ersten Assets entwickelt und dann weiterentwickelt eben auch. Wenn du da mal ein bisschen uns mitnimmst, was du bisher schon an Energieprojekten auch umgesetzt hast.
Ja, das mit Dynastie ist etwas übertrieben, aber ja, tatsächlich Vorfahren Landwirte und Baumschule, das heißt also immer mit der, insbesondere väterlicherseits, mit der Maxime der Nachhaltigkeit verbunden, das heißt, da bin ich genetisch vorbelastet und ja, wollte eigentlich hier, als ich diesen Bauernhof, auf dem wir uns jetzt befinden, übernommen habe, den habe ich dann gleich auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Das war vor knapp 30 Jahren und wollte auch autark sein, so gut wie möglich, energieautark. Erneuerbare Energien haben mich schon vorher interessiert, habe mich auch deswegen auch spezifisch gebildet und dann als erstes dann ein kleines Biomasseheizwerk gebaut, mit dem ich dann auch meine Nachbarn anschließen konnte. Das war also das erste Projekt, wo ich fremde Kohle gebraucht habe und meinen ersten Kredit aufgenommen hatte. Ja, dann wollte ich bei meinen Flächen, ich bin quasi im Talboden der Mur, das ist also ein Fluss, der durch die Steiermark fließt, hier einen Weiher, einen kleinen Teich, heißt das bei uns, bauen, wusste, dass hier das Grundwasser gleich unter der Oberfläche schlummert und bin mit dieser Idee zu einem Planer gegangen, der gemeint hat, ja, warum machst du nicht gleich eine Kiesgrube? Du hast ja da genug Fläche. Es ist zwar nicht tief, aber ja, man kann dann auch Geld damit verdienen. Und dann dachte ich mir, ja gut, Projektes, also Umwandlung einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche, wenngleich biologisch bewirtschaftet, zu einer ja schönen Naturlandschaft mit Wasser und Ufer und Inseln, das klingt fein. Und habe dann so ein Projekt umgesetzt und brauchte dazu Grunddaten und habe hier erfahren, dass unser lokaler Energieversorger hier Projekte, Wasserkraftprojekte begonnen hat, die er aber nicht mehr weiterführte. Und die konnte ich dann um 350 Euro damals, das waren 5.000 Schilling, erwerben, die Einreichunterlagen oder diese Erhebungsmappen. Das waren also waren doch 10 Ordner. Und dachte mir, ja, das ist ja cool, weil mein Acker liegt eigentlich neben der Mur. Da könnte ich ja vielleicht auch ein kleines Kraftwerk planen aufgrund dieser Daten. Und ging dann zu diesen Planern, das war eben die Energie Steiermark, die durften selbst keine Kraftwerke mehr bauen, weil sie ihre ganzen Kompetenzen und ihre Berechtigung an den Verbund verkauft hatten. Also die hatten quasi ihre Seele verkauft, sage ich jetzt überspitzt formuliert, aber sicher strategisch passend an den größten Energieversorger der Österreichs. Ja, so sind wir dann zu einer Planung gekommen, aus der dann zwei Murkraftwerke entstanden sind. Das war dann schon eine größere Dimension vor 20 Jahren mit ca. 160 Millionen Euro Investment. Und dieses Projekt habe ich dann aber noch in der Halbreife abgegeben und konnte ich ein bisschen Luft schnuppern, was so die großen Projekte anbelangt. Habe mich dann auch schon auf Photovoltaik konzentriert in Deutschland. Damals war einer der größten auf der Photovoltaikanlagen geplant und gebaut. Im Jahr 2005, 2006 in Neuburg an der Donau. Knapp 4 Hektar Dachfläche damals. Also,
auf welchem Dach war das?
Das ist ein Zulieferbetrieb für Audi in Ingolstadt. Die haben dort Autositze vorbereitet, Gläser gemacht. Also es war ein Vermieter der Vorlaufunternehmen, die quasi Audi-Zulieferbetriebe waren.
Also Maestro, die ja diesen Podcast hier umsetzen und unterstützen, die sitzen ja in Ingolstadt und das halbe Management wohnt in, und die Gründer wohnen in Neuburg an der Donau.
Alles klar, ja.
Also insofern, da kreuzen sich die Wege.
Also spannend, ja. Also das war so das erste ganz große Photovoltaik-Projekt. Und es war damals erst in Österreich kurz Goldgräberstimmung, aber der 15 Megawatt Deckel war nach 2 Tagen aufgesaugt und damit sind wir dann nach Deutschland, das hier also wirklich eine riesen Vorreiterrolle gespielt hat, ich sage jetzt weltweit hier Incentives geleistet hat, die man gar nicht genug schätzen kann, also wo man erst vielleicht im Nachhinein, also natürlich, wenn man Demut und Respekt hat, schafft man es auch schon jetzt und aber natürlich mit dem Paradoxon, dass jetzt die Industrie nach China ausgewandert ist natürlich, aber hier ist ganz viel Vorarbeit geleistet worden für die Energiewende weltweit und bin auch dankbar, muss ich sagen. Ja.
Aber du hast doch auch dann eigene Wasserkraftwerke trotzdem noch umgesetzt. Also du bist Besitzer von wie vielen kleinen Wasserkraftwerken?
Ja, 3 kleine Kraftwerke.
Beschreib uns nochmal die Dimensionen.
Ja, die sind also wirklich mini. Die liegen an einem sogenannten Mühlgang, Mühlkanal. Das ist eine Ausleitung aus der Mur. Die Mur hat einen sehr volatilen Wasserabfluss. Da kann man nicht direkt was dran bauen. Dann wird man gleich überschwemmt oder man hat die Dürre. Das heißt, man hat hier versucht, immer quasi an den Talrand einen kleinen Arm auszuleiten. In unserem Mühlgang, da fließen 10 Kubikmeter in der Sekunde und ich habe da so zwischen so um die 2-3 Meter Gefälle. Das heißt, ich mache da pro Kraftwerk ca. 1 Gigawattstunde pro Jahr und ja, ist ein feiner Zuverdienst, um eben auch hier die Projektentwicklung etwas zu stützen.
Plus dann bist du auch einer der ersten Projektierer für eine schwimmende PV-Anlage.
Es war ein Versuchsprojekt, 600 kW, also nicht sehr groß, aber nachgeführt, das ist also die Besonderheit, das heißt, es dreht sich mit Sensoren ohne Aufwand, kann man sagen, ohne großen Aufwand, drehen sich die Felder der Sonne nach, weil sie eben schwimmen und da wenig Reibung natürlich da ist oder wenig Staudruck.
Würdest du sagen, dass dieses Projekt gelungen ist?
Ja, es ist hübsch, aber finanziell ist es nicht gelungen. Es war die Aufwendungen waren sehr hoch. Ich hatte 2022 noch mit viel höheren Erträgen gerechnet. Das war so die Goldgräberstimmung. Sind jetzt natürlich runtergegangen. Also mittlerweile wäre es viel günstiger. Man baut hier dachförmig Ost-West hier mit den günstigen Modulen. Also die Module waren auch noch zu teuer. Ich hatte sie noch um 35 Cent das Watt eingekauft. Ein Jahr später waren wir irgendwo bei 12, 13 Cent. Das heißt also, war noch so teuer. Die Aufständerung und das Einspannen, Auftriebssicherung, alles sehr aufwendig. Schneelasten, die man noch berücksichtigen muss. Also ist schon eine Challenge. Also es war, ich habe viel Lehrgeld bezahlt und im Nachhinein wird sich herausstellen, dass es eine wertvolle Investition war. Wirtschaftlich kann ich nur das Gegenteil behaupten.
Okay. Gut, aber auch mal schön. Aber das Wichtige ist ja, dass man es versucht, das ist meine Überzeugung. Und das sind ja alles, so sehe ich es, Trittsteine, die dich dahin geführt haben, jetzt dieses große Projekt bauen zu können. Das Know-how, was du erworben hast, die Denkweise. Und ja, das sind ja genau die Leute, die wir suchen. Energie neu denken ist das Motto von unserem Podcast. Und das wäre auch meine zusammenfassende Frage an dich. Wenn du jetzt als jemand, der eben visionär unterwegs ist einerseits, also eben Chancen erkennt und aber auch viel mitbekommen hast jetzt auf dem Weg der Transformation des Energiesystems. Was würdest du sagen, wenn du jetzt mal so auf Deutschland und Österreich schaust oder im deutschsprachigen Raum? Was sind so fehlende Puzzlesteine, damit uns diese Transformation des Energiesystems besser und vielleicht auch schneller gelingt? Vielleicht ja auch so aus deinen Erfahrungen raus, was dir immer wieder für Steine in den Weg gelegt werden, die man sich gerne ersparen würde.
Also physikalisch liegt sich ein starkes Gewicht in der Speicherung, elektrisch wie auch thermisch. Das ist bekannt und nichts Neues. Also ich würde es mir wünschen, wenn, also vieles hängt bei uns bei öffentlich-rechtlichen Themen. Hier wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn es, ich sage jetzt eine so Art wie eine Taskforce gäbe, Arbeitsgruppen, Schnittstelle zwischen Politik, Projektentwicklern und Behörden, wo vorgeprüft wird, ob das Projekt per se einen Sinn macht, und dann hier auch die Ressourcen bereitstellen zu können, um die Genehmigungsverfahren ohne jetzt Bürgerrechte zu beeinträchtigen, Nachbarrechte zu beeinträchtigen, aber rascher und professioneller abzuführen. Ich glaube, hoffe, dass es in Deutschland gut funktioniert. Ich sehe auch bei uns Bemühen bei einzelnen Behördenmitarbeitern, dass sie daran Interesse haben, dass die Dinge schnell funktionieren. Aber es ist sehr viel gespart worden bei den Planstellen, bei uns sachverständigen Planstellen. Das heißt, es gibt begrenzte Ressourcen. Und hier aufzustocken und beschleunigend zu wirken, Frustrationen zu verringern, also da wäre sicher einiges möglich. Das ist das, was mir auf die Schnelle einfällt. Ich möchte hier niemanden beschuldigen. Aber ich sehe hier ein strukturelles Defizit. Und das.
Aber das sind ja, genau darum ging es mir ja. Also es geht darum zu schauen, was sind die Hemmsteine oder was musste man noch aus dem Weg räumen, damit es schneller geht. Ich denke auch Bürokratie hat Vor- und Nachteile. Natürlich braucht man eine gewisse Verlässlichkeit, aber so was ich mitbekomme, ist auch in Deutschland genau das Problem, dass es einfach zu lange dauert und wir haben ja ambitionierte Transformationsziele. Und sind aber noch nicht so aufgestellt, dass das alleiniger die Genehmigung schnell genug passieren kann. Ich würde gerne trotzdem positiv enden. Beamen wir uns mal 10 Jahre nach vorne. Wir sitzen dann hier, du schaust zufrieden, aber geschafft auf dein Projekt zurück. Oder wie stellst du dir diese 5- bis 10-jährige Zukunft vor mit dem Energiespeicher hier? Man kann ihn vielleicht auch nochmal benennen. Wie ist der konkrete Projektbegriff?
Ja, Sonnenspeicher Süd. Das war so ein schneller Einfall, um es nicht an dem Örtchen Weitendorf, wo quasi die Gemarkung, in der er sich befindet, hier, das niemand kennt, diesen Namen, hier, um das ein bisschen griffiger zu machen, Süden von Graz und Sonnenspeicher, ja, weil er eben von der Sonne beladen wird. Wie sehe ich das? In 5 Jahren haben wir bestenfalls einen stabilen Betrieb erreicht. Wir können zufrieden auf das Geschaffte zurückblicken. Ich werde weiterhin Projekte machen, hoffentlich mit weniger Intensität und Ressourcenverbrauch am eigenen Körper und eigenen Umfeld und gestärkt durch die positive Rückmeldung und durch das Gefühl, etwas Schönes gebaut zu haben. Und mit meinem Stab, den ich hier habe als gute Anlaufstelle für weitere Ideen, damit wir also so dieses Knowledge Sharing, dass wir das auch dann hier praktizieren können, das wäre dann auch schön natürlich. Also wir planen auch hier Begleitforschung mitlaufen zu lassen, sodass da auch ein Mehrwert entsteht. Ich habe jetzt keine Ambitionen, jetzt Wärmespeicherprojekte jetzt woanders schnell umzusetzen. Sehe mich also nicht in Konkurrenz zu jenen, die woanders was entwickeln wollen, sondern würde mich natürlich freuen, wenn wir unser Wissen teilen können, unsere Erfahrungen im Schlechten wie auch im Guten, damit niemand unsere Fehler machen muss. Also wenn das so gelingt, Das wäre hinsichtlich des Projekts meine Zielvorstellung.
Kann ich mir gut vorstellen, dass ich habe das Gefühl, ihr steckt jetzt gerade in der wirklich entscheidenden Phase. Mhm. Und natürlich, das Schöne ist, wenn man groß denken kann, wenn man solche Visionen und solche Projekte entwickeln kann. Aber ich kann mir gleichzeitig kommt damit natürlich dieser Umsetzungsschmerz. Den spürt man, dass ihr da jetzt mittendrin steckt und dass das jetzt funktionieren muss. Aber ich bin wirklich beeindruckt, um das nur zu sagen, alles, was ich gesehen und hier spüre, da weht schon so ein Machergeist in dem, was du hier aufgebaut hast. Auch nochmal, um den Hörern so zu beschreiben, es ist eben der Bauernhof, den du geerbt hast, den du jetzt umgebaut hast, so zum Epizentrum deiner Aktivitäten. Coole Leute, die hier planen und das Ganze wirklich auch so, ja, wie so ein Biotop, ihr kocht, also ihr habt eine eigene Köchin, die für euch biodynamisch vegan, glaube ich, auch kocht, ne? Und das finde ich schon cool, wenn man dann so seine Basis hat, von der aus man so ein großes Projekt einfach substanziell auch umsetzen kann. Also insofern meinen großen Respekt und Chapeau zu dem, was ihr hier auf die Beine stellt. Ich hoffe auch, dass das etwas ist, vielleicht ja auch, dass dieser Podcast dazu beiträgt, der andere inspiriert, weil ich davon überzeugt bin, dass man wenn die Wärme gelingen soll oder wenn sie irgendwie gelingen kann, dann braucht man so Leute, die jetzt vorweggehen und die nicht warten, bis irgendwelche staatlichen Stellen irgend sich was überlegt haben, sondern es muss jetzt von Unternehmern vorangetrieben werden. Und so wie ich dich erlebt habe, bist du einer von diesen Frontrunnern, die da jetzt die Widerstände aus dem Weg räumen, hoffentlich.
Das wäre auch meine Hoffnung.
Also Heimo, vielen Dank, dass du uns hier so offen Rede und Antwort gestanden hast, dass du uns hast reinschauen lassen in euren Maschinenraum, in euren Projektraum. Für mich super spannend. Ich hoffe für euch da draußen auch. Ich drücke die Daumen und vielleicht ja, dass man so in 2-3 Jahren, dass wir mal wieder hier in die Steiermark kommen. Es lohnt sich nicht nur wegen diesem Projekt, sondern auch wegen der Wahnsinnslandschaft hier und in der Südsteiermark, dem hervorragenden Wein. Also ich werde das auf jeden Fall nicht nur aus dem Augenwinkel, sondern ganz intensiv weiter beobachten und drücke euch die Daumen.
Ja, danke schön. Also ich würde gerne einen Wein trinken, wenn wir das Projekt schon abgeschlossen haben. Aber davor auch natürlich.
Sehr gut, das machen wir. Alles klar. Danke, Heimo. Danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.